Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Charlotte Ühlschlegel. Herzlich willkommen.
Keine Kompromisse mehr, keine Zugeständnisse, dass man sich unterzuordnen gelernt hat, wie es sich gehört für Menschen um die 30. Nein!
Das ist kämpferisch und freiheitsliebend. Wer in den 70er Jahren in Ostdeutschland erwachsen war, der ist nicht an ihr vorbeigekommen, an Franziska Linkerhand. Besser gesagt, er hatte den gleichnamigen Roman von Brigitte Reimann sicherlich im Regal stehen. Und jetzt hat Regisseur Sebastian Baumgarten das Stück im Maxim Gorki Theater inszeniert. Wir sprechen über die Premiere hier bei Fazit, schauen zum Start der Art Basel Paris auf das frisch renovierte Grand Palais in der französischen Hauptstadt. Und dann kommen wir wieder zu einem alten Gorki-Theaterbekannten zurück, zu Regisseur Hakan Savaş Mijan, der in Hannover gemeinsam mit Autor Deniz Utlu ein Archiv der Sehnsüchte auf der Theaterbühne entstehen lässt. Und das ist zum Einstieg Musik von Seda. Der türkische Name bedeutet übersetzt ungefähr so viel wie Stimme. Der Roman Franziska Linkerhand ist Kult und gilt bis heute als eine der großen DDR-Erzählungen. Postum ist die Geschichte von Brigitte Reimann 1974 erschienen. Die Autorin ist mit nur 39 Jahren viel zu früh während der Fertigstellung des Buchs an Krebs gestorben. Und trotzdem geht es in dieser Geschichte um eine junge, freiheitsliebende und lebenshungrige Frau, um ihr Aufwachsen nach dem Zweiten Weltkrieg und ihre Entwicklung zu einer idealistischen Ostarchitektin in den 1960er Jahren. Und im Osten Deutschlands ist das Buch schon häufig auf die Theaterbühne gekommen. Im Westen ist der Stoff dafür viel weniger bekannt und kaum auf den Spielplänen zu finden. Auch in der Hauptstadt in Berlin sind es die Theater im ehemaligen Osten, die sich damit beschäftigen. Vor ein paar Jahren das Deutsche Theater, jetzt das Maxim Gorki Theater. Regisseur Sebastian Baumgarten hat die über 700 Seiten auf gut 2 Stunden eingedampft und unter anderem mit Katja Riemann besetzt. Und Barbara Behrendt ist aus der Premiere zu uns ins Studio gekommen. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Wie hat Baumgarten das geschafft, diesen ja doch ausführlichen Stoff in 2 Stunden zu packen?
Ja, es ist gar nicht mal so wenig, was da passiert, wenn man bedenkt, dass es nicht mal ganz 2 Stunden sind, was allerdings auch am Tempo der Aufführung liegt, die ja durch jede Szene in einem Affenzahn hechtet. Auf dem Papier hat mir die Fassung eigentlich gut gefallen, weil nicht nur so die äußeren Stationen abgehandelt werden von Franziskas Leben, sondern auch die inneren Monologe tatsächlich vorkommen und so ein kleines bisschen was von dieser Poetik Sprache von Brigitte Reimann dann durchblitzt. Auf der Bühne klingen diese Worte dann aber gar nicht mehr, weil sie einem so schnell und so emotionslos hingepfeffert werden. Was dieser Abend versucht, ist, die Frage zu stellen, in welchen Städten wir heute leben wollen. Es ist eigentlich eine Inszenierung zur Geschichte des sozialistischen Städtebaus, die dann anhand von Franziskas Lebensgeschichte, ihren Entscheidungen, den modernen Städtebau voranzutreiben, dann auch erzählt wird. Das kann man machen, aber dafür braucht man dann schon Figuren, die einem die Tragweite dieses Themas dann auch leidenschaftlich veranschaulichen. Und das, finde ich, ist hier leider nicht der Fall.
Okay, der Städtebau ist ein Thema, aber für alle, die den Wälzer jetzt noch nicht durchgelesen haben, was macht dieses Kultbuch aus?
Ja, das ist ja ganz eng mit Brigitte Reimanns Biografie verknüpft. Man spürt, wie eine junge Frau hier so an die Grenzen des Staats stößt, an der fehlenden Demokratie scheitert, dem Starrsinn der Partei, auch dieser Männerherrschaft, der Bürokratie, obwohl Franziska ja an diesen Staat glaubt. Also sie ist ja wirklich keine Oppositionelle. Man wird da schon richtig reingezogen in den Lebenshunger dieser Frau, die Karriere machen könnte in Berlin, sich dann aber für die Provinz entscheidet, um dort dann im Wohnungsbau das Leben der Menschen besser zu machen. In Neustadt, das ist ein Synonym für Hoyerswerda, da kämpft sie für so einen lebendigen Stadtkern, für Kinos und Kultur und scheitert dann aber an diesem typisierten Plattenbau. Das Buch ist eigentlich wie so ein langer Brief an Franziskas Geliebten Ben verfasst, mit vielen Vor- und Rückgriffen, mit so einer sehr poetischen Sprache. Aber von Poesie kann der auf der Bühne wirklich keine Rede sein. Da geht es eigentlich eher zu wie auf so einer sehr gewerkigen und lauten Baustelle.
Okay, und wie ist das jetzt auf der Bühne? Wird diese Hauptfigur, also Franziska Linkerhand, dann auch von Schauspielerin Katja Riemann verkörpert?
Es gibt drei Franziskas. Das ist so ein bisschen ein gestriger Tick der Postdramatik, immer mehrere Schauspieler in eine Figur spielen zu lassen, als wäre eine Schauspielerin nicht dazu imstande, mehrere Facetten zu präsentieren. Hier sind das Katja Riemann, Alexandra Sinelnikova und Maria Simon. Und die treten alle mit demselben Bubikopf, demselben geringelten T-Shirt und denselben Hosen auf. Und das klingt dann am Anfang so.
Keine Kompromisse mehr, keine Zugeständnisse, dass man sich unterzuordnen gelernt hat, wie es sich gehört für Menschen um die 30. Nein!
Ben, ich gehe zurück. Einfach so. Nicht kleinlaut, nicht gebrochen. Ich gehe weg von dir. Und ich kann es noch immer nicht lassen. Es muss sie geben, die kluge Synthese zwischen heute und morgen.
Zwischen tristem Blockbau und lebendiger Straße.
Zwischen dem Notwendigen und dem Schönen.
Und ich bin ihr auf der Spur. Hochmütig und,
ach,
wie oft zaghaft. Und eines Tages werde ich sie finden.
Ben.
Ja, und das Seltsame ist, vielleicht hat man das hier so ein bisschen gehört, dass sie eigentlich auch keine drei unterschiedlichen Seiten dieser Franziska verkörpern, sondern eigentlich ähnlich leidenschaftlich, ähnlich hart, ähnlich durchsetzungsstark agieren. Alle müssen dann aber eben auch noch andere Figuren spielen, was dann zur Folge hat, dass diese anderen Figuren vollends überzeichnet werden, weil man ja deutlich machen muss, dass das jetzt nicht die Franziska ist. Bei den Männern ist es ein bisschen besser, die müssen wenigstens sich keine Figur teilen. Und Till Wonka gibt eine wirklich schöne, leicht karikierte Charakterzeichnung des angepassten Architekten Schafhäutlin in der Provinz ab. Aber generell ist die Figurenzeichnung hier jetzt nicht Sebastian Baum Gartens Stärke. Also ich habe selten so ein uninspiriertes Liebespaar gesehen wie Franziska und Ben auf dieser Theaterbühne.
Oh je, ich meine, durch den akustischen Eindruck konnte ich mich jetzt schon ein bisschen ins Theater einfühlen. Ich frage mich aber, wie die Bühne aussieht und ob die DDR der 60er Jahre da im Maxim Gorki Theater wirklich erkennbar ist.
Ja, also es geht ja um die schnelle und günstige Massenproduktion, das Massenbauen mit vorgefertigten Teilen. Und deshalb hängen so verschiedene Wände von der Decke, die dann immer für die eine oder andere Szene heruntergelassen und zur Kulisse werden. Das ist jetzt aber nicht so direkt als 60er Jahre verortbar. Darüber hinaus gibt es aber Videos und Sound, die eingespielt werden. Und diese Videos zeigen meistens viele Menschen im urbanen Raum, die dann KI-animiert Fragen zum Wohnungsbau stellen oder beantworten. Ab und zu werden auch so Manifeste an die Wand geworfen, also zum Beispiel die Grundsätze des Städtebaus von 1950. Einmal schauen auch alle zusammen im Kino einen Film über Oskar Niemeyers Brasilia an. Das war ja auch so eine Vorzeigeplanstadt. Also die Videos spielen eine große Rolle.
Ja, was hat dieser Roman, der vor 50 Jahren erschienen ist, mit dem Heute, mit unserer Wirklichkeit zu tun?
Also der Roman ist zwar sehr mit den Wünschen und den Möglichkeiten von Frauen in der DDR verbunden, aber man könnte das tatsächlich ins Heute übertragen. Sebastian Baumgarten versucht es auch, wenn er die Franziskas in einem Vortrag, den sie in Berlin halten muss, fragt, wie wollen wir leben? Aber das Allermeiste an diesem Abend ist dann doch ein bisschen verschenkt. Gerade in dieser Rede, die am Ende des Abends steht, hätte man die Fragen ja noch wirklich sehr in die Gegenwart holen und die Probleme unseres urbanen Zusammenlebens ja auch diskutieren können. Aber das bleibt dann eben doch sehr in dieser Zeit verhaftet. Und leider ist das Thema Städtebau jetzt ja auch keins, das einen so wahnsinnig vom Hocker reißt, wenn man jetzt keine Figuren hat, die einen das wirklich nahe bringen. Ganz zuletzt gibt es einen Sprung ins Jahr 1991, als in Hoyerswerda dann die rechtsradikalen Ausschreitungen stattfinden. Aber wenn das jetzt heißen soll, dass diese tristen Planstädte geradewegs so in den Extremismus und in die Gewalt führen, das fände ich jetzt doch dann auch einen ziemlich argen Kurzschluss.
Eindrücke von Barbara Behrendt. Sie hat die Premiere von Franziska Linkerhand am Maxim Gorki Theater gesehen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Werke von Vincent van Gogh in Ruhe ansehen, fernab von Massen von Touristinnen und Touristen, das ist im Kröller-Müller-Museum im niederländischen Otterlo bei Arnhem möglich. Das Museum liegt mitten in einem Nationalpark und beherbergt die weltweit zweitgrößte Van Gogh-Sammlung. Aber es wird noch ungewöhnlicher. Zusammengetragen hat sie eine Frau, die heute kaum bekannt ist. Von 1907 bis zu ihrem Tod hat Helene Kröller-Müller an ihrer Sammlung und an dem Museum gearbeitet. Die Tochter eines Stahlindustriellen aus Essen ist durch eine Heirat in eine der reichsten Familien Den Haags in die Niederlande gekommen. Und um noch ein bisschen zu verdeutlichen, in welcher Größenordnung sie mitgespielt hat, für den Bau ihres 1939 eröffneten Museums hat sie keinen geringeren als den belgischen Maler Eri van der Velde beauftragt. Claudia Wheeler ist der Einladung des Kröller-Müller-Museums gefolgt und nach Otterlo gereist.
Das ist richtig das Paradies in Holland. Ich sehe, dass die Besucher richtig so anders atmen, wenn sie das Museum hineinkommen.
Benno Tempel macht aus seiner Begeisterung für das Museum kein Geheimnis. Seit 11 Monaten ist er Direktor und beobachtet immer wieder gerne die Besucher, die erstmal einige Kilometer durch Wälder und Wiesen laufen müssen, bis sie beim Kröller-Müller-Museum ankommen. Denn es steht mitten im 5400 Hektar großen Nationalpark de Hoge Veluwe.
Schön heutzutage, aber damals ganz, kann man sagen, verrückt. Hè? Ein Museum muss in einer Stadt sein. Wie kommt man anders bei das Museum? Wenn es keine Tramlinien gibt, keine Bus, keine Zug.
Das Ehepaar Kröller-Müller kaufte 1917 im heutigen Nationalpark eine große Fläche als Jagdrevier. Und genau hier wollte Helene ihr Museum bauen. Denn sie war fest davon überzeugt, dass Kunst am besten in der Stille der Natur genossen werden kann.
Sie wollte nicht ein Museum, wo Millionen Leute zusammenkamen. Sie wollte ein Museum, wo es nicht leer war, aber nicht zu voll. So, das ist noch immer so heutzutage. Man kann richtig allein vor ein Gemälde stehen. Und das ist auch, denke ich, wichtig, weil sie wollte auch ein Ort, wo die Leute können über die Kunst meditativ was anschauen und auch meditativ die Natur erfahren können.
Ihre Sammelleidenschaft begann 1906, als Helene Kröller-Müller den damals einflussreichen Kunstpädagogen und Kunstvermittler H.P. Bremer kennenlernte. Sie besuchte Kurse bei ihm und er eröffnete ihr eine völlig neue Welt. Er wird Helenes Berater, begleitet sie auf Auktionen und auf ihren Reisen, vor allem nach Paris, und hilft ihr, ihre Sammlung aufzubauen. Auch wenn Bremer Zeit ihres Lebens ihr Berater blieb, hatte Helene doch ihren eigenen Kopf.
Sie hat angefangen zu sammeln, moderne Kunst, Impressionismus, später auch Picasso und Mondrian und natürlich ganz viele Van Goghs. Eigentlich die größte Sammlung Van Gogh, die ein Person je gesammelt hat in die Welt. Sie war eine ganz kluge Frau und hat ganz schnell selber ihre Meinung gehabt über Kunst. Sie hat gesagt, ich wähle. Es gibt Strömungen, die ich nicht interessant finde, zum Beispiel deutsches Expressionismus, Surrealismus finde ich nicht interessant, hat sie nicht gesammelt.
Allein 1912 kaufte sie in Paris innerhalb weniger Tage 10 Gemälde von Vincent van Gogh. Oft bot sie auf Auktionen den 3- oder 5-fachen Preis, der aufgerufen wurde, um sich ein Gemälde zu sichern. Damit sorgte sie auch dafür, dass die Preise für Van Gogh stiegen. In einem Brief von ihr ist zu lesen, dass sie förmlich auf der Jagd sei nach den besten Bildern des Künstlers. Diese Beute umfasst heute 90 Gemälde, die das Herzstück der Sammlung bilden.
Wenn man eine Van Gogh-Ausstellung machen wollte, dann konnte man eigentlich nicht ohne ihre Sammlung eine Ausstellung machen. Ziemlich früh arbeitet sie zusammen mit anderen Museen, auch in anderen Ländern dann in Holland. Und sie wurde geschätzt als Sammler und auch befragt als Sammler.
Doch mit der Wirtschaftskrise geriet die Familie in finanzielle Schwierigkeiten. Und da gelang Helene Kröller-Müller ein wahrer Coup.
Sie fürchtete, dass die Kollektion verkauft wurde, musste. So, sie hat gesagt, ich will die Kollektion zusammenhalten. Und sie hat angefangen, mit der holländischen Regierung zu überlegen. Und es ist sie gelungen, um die Regierung zu überzeugen, dass es wichtig ist, dass diese Sammlung zusammenbleiben sollte.
Sie hat dem niederländischen Staat die Sammlung als Schenkung übergeben und so die Finanzierung und den Bau des Museums gesichert. Bis heute ist das Kröller-Müller-Museum das einzige Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in den Niederlanden, das ein Staatsmuseum ist. Seit dem Tod von Helene 1939 wird die Sammlung ständig erweitert. Aber nicht nur das. Das Museum hat sich auch nach außen in den Park ausgedehnt. 1948 wurde ein Skulpturenpark rund um das Museum angelegt.
Das war, denke ich, ein ganz gutes Idee, weil damit war das Museum eine von den ersten großen Kollektionen in Europa, die angefangen haben, einen Skulpturgarten zu realisieren. Und heutzutage ist es ein von die größten in der Welt. Es ist riesig groß, es ist nicht nur ein Garten, es ist auch richtig ein Teil von das Wald, dass man hineinlaufen kann, wo Skulpturen sein.
160 stehen bisher im Park. Von Auguste Rodin, Giuseppe Pinone, Hans Arp über Henry Moore oder Pierre Hue. Das Museum kauft Skulpturen an und beauftragt auch Künstler, speziell für den Garten Skulpturen zu entwerfen. Das Kröller-Müller-Museum ist wirklich ein Kunstausflug der besonderen Art. Leider erfährt man in der Ausstellung zu wenig über die Sammlerin, die in ihrer Zeit wirklich einzigartig war. Denn keine Frau hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts so konsequent und international gesammelt und dann noch ein Museum gestiftet. Ein echtes Manko, das auch der neue Direktor Benno Tempel erkannt hat. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die Sammlerin heutzutage den wenigsten ein Begriff ist. Benno Tempel will künftig die Biografie von Helene Kröller-Müller stärker in den Fokus stellen. Zeit wird's.
Ja, die Peggy Guggenheim Europas. Claudia Wheeler war das über die Sammlerin und Museumsgründerin Helene Kröller-Müller. Der junge Kreuzberger Elias spürt eine Wut in sich, von der er gar nicht genau sagen kann, woher sie kommt. Er treibt sich in Kneipen rum, trinkt Alkohol, aber eigentlich studiert er Jura. Und als sein Vater stirbt, lernt er die junge Ärztin Eileen kennen und hat einen Einfall.
Ich hatte da diese Idee. Ein Museum.
Eine Art Archiv für die Generation meiner Eltern. Voller Gegenstände, Gedichte, Musik, Fotos. Ich wollte Menschen interviewen. Ich wollte verstehen, wie meine Eltern es geschafft haben, sich an etwas festzuhalten. Ich habe nämlich immer das Gefühl zu fallen. Aus der Familie, aus dem Studium, aus diesem Land, aus der Welt, aus der Zeit. Von einem Tag in den anderen, in die Nacht, ins Nichts. Zu fallen und da ist nichts, das dich auffängt. Du fällst und fällst und fällst.
So klingt es, wenn der Hannoveraner Schriftsteller Dennis Utlu und Regisseur Hakan Savaş Mijan das Archiv der Sehnsüchte am Schauspiel Hannover inszenieren, ihren Blick auf unterschiedliche Dekaden deutsch-türkischer Arbeitsmigration ins Theater bringen. Das Stück basiert auf Utlus Debütroman Die Ungehaltenen, der vor 10 Jahren veröffentlicht wurde. Heute Abend war die Aufführung und Kritiker Michael Lages war für Fazit dabei. Hallo Herr Lages.
Hallo, Nabend.
Welche Sehnsüchte aus diesem Archiv haben Sie heute kennengelernt?
Naja, also das klingt alles so einfach, ein Archiv aufzumachen, sozusagen Zeitzeugenschaften zu sammeln, aber tatsächlich findet das in der Aufführung eigentlich gar nicht statt, sondern eher, wie soll man sagen, intellektuell, gedanklich. Er sammelt jetzt also nicht so einzelne Teile, sozusagen Devotionalien der eigenen Familiengeschichte beispielsweise, sondern diese Figur sammelt vor allem etwas, was ja die Emotion der vergangenen Generationen geworden ist. Wie sind diese türkeistämmigen Menschen nach Deutschland gekommen, gerufen seit 1961 offiziell mit dem sozusagen Zuwanderungsabkommen, dem ersten, und dann immer häufiger und immer intensiver, vor allen Dingen natürlich ins Ruhrgebiet. Aber wie haben sie in dieser Zeit, in dieser neuen, ja, etwas, was Heimat werden sollte, wie haben sie gelebt? Und wie haben sie mit ihrem Alltag, ja, sich in den eigenen Alltag eingemischt? Weil sie waren ausgegrenzt, sie sind es häufig bis heute noch. Sie haben sozusagen reagiert dadurch, dass sie sowas Ähnliches wie eigene Gesellschaften, manche sagen Parallelgesellschaften, gegründet haben, wo sie nur noch miteinander kommunizieren. Und all das, sozusagen diese Erinnerungskultur, die auf deutschen Theaterbühnen normalerweise nicht vorkommt, die will dieser Roman, den schon mal vor 10 Jahren Hakan Savaş Mikcan am Gorki-Theater aufgeführt hat, die alle will er sozusagen zusammenführen zu einem atmosphärischen Bild der Generationen, die in Deutschland heimisch werden wollten.
Ja, also ein Archiv verschiedener, vielleicht auch meist unsichtbarer Dinge. Wie sah denn dann die Szenerie auf der Bühne aus?
Ja, nicht wie wir uns jetzt vielleicht ein Archiv vorstellen, ne? Also Regale hinten, Regale vorne, Regale rechts, links. Nein, es ist eher ein offener Raum, in dem ja, so Lebensausstattungsteile stehen. Vor allen Dingen hinten die Band, die ist ja ganz wichtig. Wir haben die Musik zu Anfang schon gehört. Die ist unterschiedlich kopfstark, weil einige der Schauspielerinnen und Schauspieler im Hannoverschen Ensemble ihrerseits Instrumente spielen. Stella Helb zum Beispiel Saxophon. Und die Schauspielerin, die junge Geliebte, ja nicht ganz Geliebte von Elias spielt, die spielt Bass. Das ist sehr schön, wenn Musiker und Schauspieler ein und dieselben sind und sozusagen aus der Band raustreten und vorne spielen. Das ist an diesem Abend der Fall. Ansonsten ist der Raum ja eher ein Unort, nicht wirklich definiert, durch so kleinere Lebensräume. Und als dramatischstes und wichtigstes Zeichen, wobei ich nicht genau weiß, was das Zeichen bezeichnet, hängt ein Auto, ein komplettes Fahrzeug aus dem Schnürboden oben rechts runter. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen dazu da, dass der junge Elias in seiner, ja, in seiner Unsicherheit, wie er mit der eigenen Geschichte umgeht, einmal kräftig auf dieses Auto einprügelt. Allerdings nicht so, dass Scheiben kaputt gehen, sondern er haut einfach nur Dellen rein. Aber ein Wutausbruch ist mit diesem Auto möglich. Und das ist der Raum, in dem wir uns bewegen, in dem sich die Schauspieler und Schauspielerinnen sehr frei und manchmal solistisch, manchmal gemeinschaftlich bewegen.
Ja, das mit dem Auto und dem Wutausbruch, das passt natürlich auch zum Romantitel Die Ungehaltenen. Jetzt war der in der Bühnenfassung schon mal im Gorki-Theater in Berlin zu sehen. Und als das Buch rausgekommen ist, 2014, hat es auch auf gesellschaftliche Themen aufmerksam gemacht. Die NSU-Morde beispielsweise. Jetzt 10 Jahre später, was denken Sie, inwiefern kommentiert das Stück die heutige politische Situation?
Na, sie greift schon diese Fassung deutlich ein bisschen zurück. Es gibt diese, glaube ich, sehr dokumentarische Szene, wo Utlu eingeladen wird und in diesem Fall Elias eingeladen wird zur Jubiläumsveranstaltung 50 Jahre Zuwanderungsabkommen. Das muss also rein rechnerisch 2011 gewesen sein. Das hat offenbar Utlu selber erlebt und der Roman entstand 2014. Das ist eine wahnsinnig peinliche Veranstaltung, in der die Moderatorin alle sozusagen Unverständnisse gegenüber den Menschen, die da aus anderen Kulturkreisen nach Deutschland kamen, alle dokumentiert und nichts versteht. Und da lernt er tatsächlich eine junge Ärztin aus Hannover kennen, die am Nordstadt-Krankenhaus hier in der Stadt arbeitet. Das ist eben die Figur Aylin und das ist sozusagen sein Katalysator. Mit ihr im Kopf und eigentlich, glaube ich, auch in so einer wachsenden Zuneigung, vielleicht sogar Liebe, fängt er an, die eigene Biografie aufzublättern und in den Geschichten des Vaters, der dann später stirbt, zu suchen, der Mutter, die den Vater in einem Zinksarg dann an die Schwarzmeerküste in die Türkei zurückbringt. Auch ein Onkel, das ist nicht die kurioseste Figur, der sozusagen ein Vertreter der, wie heißt das, türkisch-kommunistische Rentner. Das ist eine Gruppe in Berlin, die sozusagen als Altlinke aus der Türkei sozusagen noch an den alten Träumen hängen, sowohl für Deutschland als auch für die Heimat in der Türkei. Und diese Geschichten blättert er auf, Stück für Stück und sehr emotional. Und so sozusagen ist die Geschichte strukturiert, dass sie ein bisschen in der Vergangenheit festhält. Zum Beispiel die große Gruppe von Erdogan-Verehrern in Deutschland und sozusagen das Nationalistische in der türkischen Diaspora in Deutschland kommt überhaupt nicht vor. Da ist, glaube ich, in den vergangenen 10 Jahren sehr viel passiert, was im Roman damals noch nicht vorkommen konnte, hier aber auch nicht hinzugefügt wird, finde ich ein bisschen schade. Denn sozusagen unser Verhältnis, unser, also die Mehrheitsgesellschaft Deutsch, mit der sozusagen der dritten Generation der Zuwanderung hat natürlich genau damit zu tun und da fehlt dem Abend deutlich was.
Ja, vielen Dank für die Eindrücke, Michael Lages. Er war bei der Uraufführung vom Archiv der Sehnsüchte nach dem Roman Die Ungehaltenen von Autor Dennis Utlu und Regisseur Hakan Savas Mitjan im Schauspiel Hannover dabei. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Die Frankfurter Buchmesse verzeichnet in diesem Jahr ein größeres Interesse als 2023. Das gilt auch für das Fachpublikum. Wie die Veranstalter mitteilten, nahmen an den ersten drei Tagen rund 114.000 Fachbesucher aus 131 Ländern teil. Ein Anstieg um 9%. Und die Zahl der Aussteller liegt bei mehr als 4.300, was einem Plus von 7,5% entspricht. Großer Andrang herrscht nun auch beim lesehungrigen Publikum. Der Messe-Samstag ist bereits ausverkauft. Für den letzten Messetag am Sonntag gibt es online noch einige wenige Tickets. Höhepunkt wird dann die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels sein. Er geht in diesem Jahr an die Autorin und Historikerin Anne Applebaum. Die US-Amerikanerin ist überzeugt, dass es keine Friedensformel gibt, die sich auf alle Konflikte gleichermaßen anwenden lässt. Jeder Konflikt erfordere andere Antworten. In der Ukraine wäre Abschreckung ein Teil dieser Antwort gewesen, glaubt Applebaum.
It's through defense that you can keep the peace.
Verteidigung ist der Weg, um den Frieden zu erhalten. Zumindest dann, wenn man es mit keiner offenen, demokratischen oder transparenten Regierung zu tun hat. Im Fall des Ukraine-Kriegs, ja, ich denke, Bewaffnung und klarzumachen, dass wir uneinnehmbar sind, das ist der Weg zum Frieden.
Ein Konzertveranstalter in München hat ein Konzert des Reggae-Musikers Kabaka Pyramid abgesagt. Grund sind mutmaßlich antisemitische Äußerungen. Wie das Veranstaltungszentrum Backstage mitteilte, soll Kabaka auf Instagram antisemitische Posts veröffentlicht und Hamas-Mitglieder als Freiheitskämpfer verharmlost haben. Die Vorwürfe waren von der Recherche- und Informationsstelle für antisemitische Vorfälle, kurz RIAS, geprüft worden. Das für gestern Abend geplante Konzert sei daraufhin kurzfristig abgesagt worden. Gegenüber der deutschen Presseagentur beteuerte Kabaka, weder antisemitisch noch gegen irgendeine Ethnie oder Gruppe eingestellt zu sein. 2017, zum 500. Jahrestag der Reformation durch Martin Luther, hatte der Berliner Künstler Jadegar Assisi ein 360-Grad-Panorama in Wittenberg geschaffen. Ursprünglich war geplant, es nur 5 Jahre lang zu zeigen, doch jetzt soll es bis 2030 erhalten bleiben. Das teilte die Betreibergesellschaft mit. Das Rundbild wurde bereits im Oktober 2016 eröffnet und zeigt, wie Wittenberg zur Reformationszeit ausgesehen hat. Geräusche und ein Tag-Nacht-Rhythmus machen die Zeit noch lebendiger erlebbar. Neben Luther sind auch der Reformator Thomas Müntzer und der Maler Lukas Cranach der Ältere abgebildet. In den vergangenen 8 Jahren hat das Luther-Panorama mehr als 800.000 Besucherinnen und Besucher gezählt.
Wir schauen jetzt auf die Art Basel, die größte Kunstmesse der Welt, und die wächst seit der Gründung 1970 immer weiter. Neben dem Heimspiel in Basel ist die Messe mittlerweile auf 3 Kontinenten mit Ablegern präsent. In Hongkong, in Miami Beach und in Paris. Ja, und für die Pariser Ausgabe, die heute begonnen hat und noch bis Sonntag stattfindet, gibt's einige große Neuerungen. Erstmals heißt die Messe auch Art Basel Paris, läuft also ganz direkt unter dieser Marke, und sie findet auch an einem neuen Ort statt, im frisch renovierten und prächtigen Grand Palais. Das ist ja schon Kunst an sich, dieses Bauwerk. 195 Ausstellende aus 42 Ländern dürfen in diesem Ambiente ihre Kunst präsentieren, und Julia Borotto hat erste Werke auf der Art Basel in Paris gesehen.
Paris in Schwarz-Weiß. Schön, verrucht, berauschend, gebannt auf Fotopapier, doppelt belichtet. Sigmar Polkes Fotografien aus den frühen 70er Jahren.
Man sieht also Eindrücke von einer Varieté-Drag-Show. Man sieht relativ touristische Ansichten von einem noch fast winterlichen Paris, aber eben auch immer wieder diese Performance-Figuren und dieses Glitzernde im Hintergrund.
Die Kunst und die Stadt. Die Stadt und die Kunst. Hanne Tonger-Erk hat für den Stand der Düsseldorfer Galerie Sies und Höke etwas Besonderes mitgebracht. Wenig bekannte frühe Fotoarbeiten der Künstler Polke und Richter.
Passt sehr gut, finde ich auch. Es gibt auch hier diese Arbeit, die so sehr kaleidoskopisch ist, wo der Obelisk, das ja eines der Wahrzeichen von Paris ist, eigentlich neben dem Eiffelturm, dreifach übereinander gelagert ist. Und in der Mitte hat man so eine ganz magisch erscheinende Sonne, die so aussieht, als würden die sich treffenden Spitzen des Obelisken anfangen zu glühen.
Ein Werk, das zu verkörpern scheint, was der Direktor der Art Basel Paris, Clément de Lépine, zum Leitgedanken erhoben hat. Diese Messe in der kulturellen Landschaft von Paris zu verankern. Dabei spielt der Ausstellungsort, der für 470 Millionen Euro restaurierte Glaskuppelbau Grand Palais, eine entscheidende Rolle, sagt de Lépine. Die Schönheit dieses Ortes, der Rahmen, den dieser Grand Palais setzt, hat uns dazu gezwungen, nachzudenken, wie wir dieses Gebäude auf eine wahrlich elegante Weise bespielen können. Auf den geschwungenen, schmiedeeisernen Balkonen, in den Seitenarmen und natürlich im imposanten Mittelschiff, überall Kunst. Klaus Malonek von der Konrad-Fischer-Galerie in Berlin zeigt nach oben zum alles überspannenden Glasgewölbe.
Das Grand Palais hat halt den entscheidenden Vorteil, dieser prachtvolle Bau und dann eben Kunst bei Tageslicht sehen zu können. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das gibt es so gut wie bei keiner Messe auf der Welt.
Dass aus der früheren französischen Kunstmesse FIAC nun die Art Basel Paris geworden ist, sorge für internationaleres und zahlungskräftiges Publikum.
Liegt aber natürlich auch in der Stadt Paris. Also Paris ist natürlich auch eine Stadt, die zieht. Paris war die Stadt für Kunst überhaupt und wird es wieder. Durch den Brexit ist einfach, haben viele Galerien ja in London geschlossen, haben Pariser Dependancen eröffnet. Hier bündelt sich gerade was, was Paris auch wieder zur alten Größe zurückführen kann.
Auch dank der zahlreichen außergewöhnlichen Museen, wie etwa die Bourse de Commerce, ein spektakulärer historischer Rundbau im Herzen der Stadt.
Wir haben hier zum Beispiel viele Arte Pauvre Künstler mitgebracht, weil eben in der Bourse de Commerce diese große Arte Pauvre Ausstellung ist und wir viele Arte Pauvre Künstler vertreten. Das spielt natürlich dann zusammen in dem Moment, wo ich arbeite, in einem Ausstellungskontext sehe. Also ich sehe was in einem Museum und hier kann ich es kaufen.
Doch die Kunst soll nicht nur jenen vorbehalten sein, die sie kaufen können. Messedirektor Clément de Lépine und sein Team haben die Kunst buchstäblich in die Stadt getragen. Zum Beispiel auf die edle Place Vendôme, in den Petit Palais, in den Innenhof des Palais Royal. Dort sind jetzt Kunstobjekte für jeden und jede zugänglich. Wir wollen nicht nur die professionellen Kunstsammler und VIPs willkommen heißen, sondern alle Leute. Sie sollen sich die Kunst auf diesen Plätzen gratis einverleiben können. Man kann ja keinen Kunstgeschmack entwickeln, wenn man sich nie der Kunst aussetzt. Wenn wir nur bei einer Person erstmals Interesse für Kunst wecken, wäre das schon fantastisch. Die Art Basel Paris elektrisiert die schönste Stadt der Welt. Und umgekehrt.
Ja, das ist dann selbst für Paris eine große Kunstsache. Die Art Basel inszeniert sich in Paris und Julia Borutta hat berichtet. Und das ist der Blick in die Feuilletons von morgen mit Charlotte Weinreich.
Es erscheinen dieser Tage viele neue Bücher und die Frankfurter Buchmesse ist in vollem Gange. Aber aufgepasst bei der Wahl des Titels. In der Frankfurter Allgemeinen berichtet Frauke Steffens über das neue Werk des Autoren Christopher Steele, das gerade auf Deutsch unter dem Namen Ungefiltert veröffentlicht wurde. Steffens fügt hinzu, von den fast zeitgleich auf den Markt geworfenen Thomas Gottschalk-Memoiren unterscheidet es sich zum Glück durch den Untertitel Trump, Russland und der Kampf um die globale Demokratie. Der Unterschied zwischen diesen beiden Büchern könnte also auch inhaltlich nicht größer sein. Steele warnt in seinem Bericht vor den andauernden Einflussversuchen Putins auf Donald Trump. Wenn Steffens in der FAZ über seine Recherche schreibt, klingt das ein bisschen wie aus einem James-Bond-Film. Steele hatte in Russland Informationen von allen möglichen Quellen zusammengetragen. Als ehemaliger Spion des MI6 verfügt er über ein Netz von Informanten und über die Fähigkeit, neue aufzutun. Allerdings gibt Steffens zu bedenken, viele Behauptungen, die Steele aufstellt, lassen sich nicht belegen. Dabei ist der Geheimdienstoffizier längst nicht der Einzige, der vor der Einflussnahme Russlands auf westliche Demokratien warnt. Im Tagesspiegel wird die diesjährige Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels, Anne Applebaum, zitiert. Zwischen Russland, China und Iran sei ein echtes Netzwerk autokratischer Staaten entstanden, das versuche, seine Macht auszubauen und unsere zu unterminieren. Ihr Appell laute daher, wir müssen lernen, uns zu wehren. Themenwechsel und von der Weltpolitik zur Psychologie. Die Dämonisierung von Eltern ist geradezu ein Massensport geworden, beklagt Wolfgang Schmidbauer im Spiegel. In einem vierseitigen Interview hält der Psychoanalytiker ein Plädoyer fürs Verdrängen und erklärt, warum er die plakative Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit problematisch findet. Eltern sind wichtig, räumt Schmidbauer ein. Aber es ist auch wichtig, sich von ihnen zu lösen und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Die Versuchung, sich davor zu drücken und in eine Opferposition zu flüchten, scheint mir gegenwärtig groß. Es fällt vielen Menschen zunehmend schwer, die Vergangenheit vergangen sein zu lassen. Apropos loslassen können. In der Süddeutschen Zeitung nimmt Bernhard Heckler Abschied von einem liebgewonnenen Begleiter, ein Renault Twingo. Nach einem Unfall habe er sich von ihm trennen müssen. 14 Jahre, 150.000 Kilometer, schreibt Heckler. Und weiter, eine ausreichend lange Zeit und Strecke, um ein Gefühlsleben in die Maschine zu imaginieren, die vor der Haustür wartet, um einen treu und verlässlich zu bringen, wohin man muss. Man bekommt beim Lesen immer wieder das Gefühl, dass dieser Text Teil des Verarbeitungsprozesses ist, den der Autor gerade durchmacht. Er tut das auf sehr unterhaltsame Art und gerade als man sich fragt, was das alles im Feuilleton der SZ zu suchen hat, stellt er die entscheidende Frage. Was bedeutet der Twingo als kultureller Gegenstand? Vielleicht, überlegt Heckler, liegt in ihm zuerst eben das, eine Philosophie der Selbstbeschränkung. Die PS-Stärke nie höher als das vermutete Alter bei Renteneintritt. Ein Beweis für einen realistischen Überblick über das Leben. Nach einer ausgiebigen kulturgeschichtlichen Analyse des Twingo kommt Heckler zu dem Schluss: In der Wertschätzung für einen dreiviertel kaputten Kleinstwagen liegt die Abkehr von Konsumorientierung und Materialismus. Im Loslassen können des geliebten Autos schließlich liegt die Überwindung der bleiernen Nostalgie, die zäh den Fortschritt der Gesellschaft verklebt. Tja, wenn es mit der Verkehrswende so einfach wäre.
Charlotte Weinreich hat in die Feuilletons geschaut. Das war's für heute bei Fazit. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und sage an dieser Stelle gute Nacht. Machen Sie's gut.